Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller und heute geht es um ein Unternehmen, das sich seit Jahren auf digitale Transformation fokussiert und dabei Anwendungen für Cloud, KI und Plattformarchitekturen liefert. Heute geht es hier an dieser Stelle um GFT Technologies. Zuletzt stand GFT im Fokus, weil es nach einer Prognoseanpassung die Aktie stark unter Druck gesetzt wurde. Gleichzeitig treibt das Unternehmen aber seine Zukunftsthemen wie Gen AI, Robotik und SAP-Transformation voran und sieht sich für die kommenden Jahre auch strategisch sehr gut aufgestellt. Wie es weitergehen soll, wie die Perspektiven, die Wachstumsperspektiven und natürlich auch die technologischen Perspektiven ausschauen, darüber spreche ich heute mit Dr. Jochen Rütz. Er ist CFO von GFT Technologies. Herzlich willkommen, Dr. Rütz.
Vielen Dank, Herr Müller. Danke für die Einladung.
Dr. Rütz, als erste Frage quasi zur Standortbestimmung für unsere Zuhörer. Was sind denn die zentralen Geschäftsfelder von GFT und welche Kundengruppen bedienen Sie heute im Fokus?
Ja, gerne. GFT Technologies ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen und das mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Mit etwas mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir in 18 Märkten unterwegs und erbringen Beratungs- und Programmierdienstleistungen in der Regel innerhalb der Kern-IT-Systeme großer Banken und Versicherungen. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu optimieren. Wir machen also 90% unseres Umsatzes, das soll dieses Jahr etwa 885 Millionen Euro sein, 90% davon in Versicherung. Und auf dem Gebiet sind wir ein relevanter Player, auch in den internationalen Märkten. Aber parallel bauen wir auch Geschäft in anderen Branchen auf, Fahrzeugbau, Robotics, Gesundheitsbranche und Handel. Wir liefern unseren Kunden gemischt onshore, offshore, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, wie der Kunde es wünscht und wie er die Preisgestaltung wünscht. Und von den Märkten her, Sie fragten nach den Märkten, ist unser Geschäft stark international. Wir machen etwas mehr als 40% in Kontinentaleuropa, dazu nochmal 10% in UK. Ja. Wir machen aber auch fast 50% auf der nord- und südamerikanischen Seite. Also 50% Europa, 50% Americas.
Okay, wenn man sich das mal anschaut, gibt es eigentlich so Sachen oder Dinge, die Sie von klassischen IT-Beratern und Systemintegratoren unterscheidet?
Ja, vielleicht unser Weg. GFT hat einen sehr fokussierten Weg zur heutigen Größe gewählt. Wir haben uns auf eine Kernbranche fokussiert, nämlich auf die Finanzdienstleistungsbranche. Und mit der Expertise und mit diesen Kunden haben wir dann konsequent international expandiert. Wir haben also sehr tiefgehendes Wissen im Bereich klar Beratung und Softwareentwicklung, aber eben auch Geschäftsprozesse von Banken und Versicherung. Und nach dem Start in Deutschland sind wir zunächst in Europa gewachsen und haben dann die Märkte von Nord- und Südamerika erschlossen, sodass wir heute bei einem 50-50 Umsatzmix sind. 90% des Umsatzes, das sind 800 Millionen Euro, die wir mit Banken und Versicherungen machen. Da sind wir auch gegenüber den richtig großen IT-Konzernen ein relevanter Anbieter für diese spezielle Kundengruppe. Diese Relevanz hebt uns von ähnlich großen IT-Dienstleistern, die aber eine breite Branchenabdeckung haben, wahrscheinlich ab.
Sie beschreiben ja GFT als KI-zentriertes Unternehmen in Ihren Darstellungen. Sie haben auch selber ein eigenes KI-Produkt lanciert, Wimp. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ansonsten korrigieren Sie mich gerne. Können Sie mal ein bisschen darstellen, was denn Ihre KI-Strategie ist und was hinter diesem Produkt steckt?
Ja. Wings sprechen wir es aus. Also es ist wild geschrieben, aber es soll wie die Flügel klingen. Ja, okay. GFT will bis zum Jahr 2029 vollständig KI-zentriert sein. Das ist eine Strategie unseres CEO. Sowohl bei unseren internen Prozessen, also HR, Finance, Marketing, aber auch bei unseren kundenorientierten Lösungen. Und dabei soll AI helfen, die Prozesse effizienter zu gestalten, ohne dass mehr Personal benötigt. Der Fokus liegt aber auf einer wachstumsorientierten Skalierung, nicht auf Personalabbau. Also wir sehen trotz einem verstärkten Einsatz von KI Wachstum auch beim Personal. Und diese KI-zentrierte Strategie ist ein Bestandteil der 5-Jahres-Strategie der GFT. Jetzt vielleicht noch explizit auf Wings, wonach Sie gefragt haben. Bei Wings handelt es sich um ein von GFT entwickeltes Tool zur Produktivitätssteigerung in der Softwareentwicklung selber. Also in dem, was bei uns mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag machen. Mhm. Wings ist eine Suite an Tools, die deinen Entwickler bereits beim Design von der Lösung, der Softwarelösung unterstützt, ihn dann bei der Programmierung deutlich schneller macht und auch bei Fehlerbehebung und Dokumentation vieles automatisiert. Mhm. Und für die Programmierleistung und Dokumentation haben wir zusammen mit Kunden Produktivitätssteigerungen von 50-90% gemessen, verglichen mit klassischer Code-Generierung. Das ist natürlich ein relevanter Vorteil. Wir haben jetzt unsere 10.000 Entwickler auf Wings geschult. Das Kundenecho zu Wings ist durchweg positiv. Wir verzeichnen steigende Wings-Lizenzen und am wichtigsten ein dynamisch wachsender Anteil des Projektvolumens, das wir gewinnen, basiert auf der Einbeziehung dieser Wings.
Sie haben auch Aktivitäten im Bereich Robotics. Sie hatten hier die Meldung abgesetzt, dass Sie neuerdings inzwischen mit Neura Robotics zusammenarbeiten. Was ist denn das Ziel dieser Partnerschaft?
Ja, mit Neura Robotics hier aus dem südlichen Raum von Stuttgart, wo ich auch sitze, haben wir wirklich einen spannenden deutschen Kunden aus dem Feld der kognitiven Robotik gewonnen. Überall in den USA, Europa wird viel über das Potenzial von Robotics-Lösungen diskutiert. Insbesondere bei effizienter Kombination mit künstlicher Intelligenz. Und GFT entwickelt mit Neura Robotics genau diese Softwareplattform für die nächste Generation physischer KI. Wir bringen dabei unsere Kompetenzen aus der Verknüpfung von KI und physischen Systemen in die Robotik ein. Wir bringen außerdem unsere Erfahrungen aus regulierten Branchen mit. Und wir arbeiten für Banken. Wir haben viel Erfahrung mit regulierten Branchen. Und im Ergebnis bauen wir mit dem Kunden dann eine verantwortungsvolle KI-Lösung im digitalen Robotikform ILA funktioniert.
Planen Sie da jetzt besonders auch bestimmte Zielbranchen? Also ich könnte mir jetzt speziell Industriefirmen vorstellen oder von mir aus auch Haushaltsrobotik. Das ist ja zum Beispiel ein Thema auch bei Tesla, die ja mit ihrem Haushaltsroboter da arbeiten. Gibt es da bestimmte Zielbranchen, wo Sie sagen, das ist ein gutes Marktumfeld für uns?
Ich glaube, der Markt entwickelt sich gerade. Also Robotik ist in der Breite ein zukunftsträchtiger Wachstumsmarkt, der stark auch von KI getrieben wird. Wir werden sicherlich auch über die Fabrikhallen hinaus die privaten Haushalte Bediente sehen. Das dauert noch viele Jahre, aber das ist absehbar. Wir wollen eine zentrale Rolle bei der Verknüpfung von KI und diesen physischen Systemen spielen. Wir sind der Software-Teil. Der Hardware-Teil muss von Firmen wie Neura Robotics kommen. Und die Anwendungsfälle sind dann tatsächlich im Bereich Industrie, Gesundheitswesen. Wenn ich dann mal irgendwann älter werde, nehme ich an, der Hermann mit dem Roboter helfen zu sein, als nicht unbedingt der Mensch. Gut, Defense ist auch ein spannender Bereich.
Wenn man so ein bisschen noch in die Zukunft schaut für Ihr eigenes Geschäft, gibt es da, anders gesprochen, wird KI und Robotik so Hand in Hand gehen oder sehen Sie das so ein bisschen auch als getrennte Geschäftsbereiche? Und wenn ja, was glauben Sie denn, was der Bereich Robotics und der Bereich KI in Zukunft ausmachen wird in Ihrem Geschäft?
Ja, also KI ist natürlich für alle unsere Kunden relevant. Banken, Versicherungen nutzen auch zunehmend KI-Strukturen, um ihre Daten zu analysieren. Ich würde gerne sagen, der Umsatz ist schon sehr, sehr großvolumig. Der ist im Werden. Viele arbeiten in den Datenstrukturen. Aber generative AI ist ein privates Mittel zur Optimierung von Prozessen in allen Branchen. Robotics ist nur eine Branche davon, aber eine sehr, sehr spannende Branche, weil dort die Kombination aus diesem schnell immer wieder lernenden KI-Komponenten besonders dynamisch sein sollte.
Kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich zum Thema M&A, also Mergers and Acquisitions. Da haben Sie kürzlich Megawork übernommen. Das ist, glaube ich, ein SAP-Integrator. Auch da können Sie mich gerne übernehmen. Aber der kommt aus Brasilien. Warum gerade SAP und warum gerade Brasilien?
Ja. Mit der Ankündigung von SAP, dass sie den Support für das klassische SAP-ICC etwa 2030 auslaufen lassen, wächst natürlich der Druck auf Kunden, SAP HANA zu migrieren. Wir bei GFT haben es tatsächlich auch schon gemacht. Aber Weltweit sind schätzungsweise noch 30.000 Migrationen ausstehend, in Brasilien davon 1.300. Also diese absehbare Wachstumsdynamik, die war für uns der Anreiz, den Zukauf von Megawork in Brasilien vorzunehmen. Das SAP-Implementierungsgeschäft ist insbesondere in den etwas exotischeren Märkten wie Lateinamerika auch sehr margenstark. Der Kaufpreis für mittelgroße Systemhäuser in Südamerika sind attraktiv. Wir bezahlen hier erstens mal EBIT für die Gesellschaft. Außerdem bietet der Zukauf uns die Möglichkeit, in Brasilien in weitere Branchen zu expandieren, weil Megawork hat Kunden im Bereich Gesundheit, Pharma, öffentlicher Sektor, Versorgung. Parallel können wir die SAP-Implementierung bei unseren Banken und Versicherungskunden vorstellen.
Um das vielleicht noch mal ein bisschen handfester zu machen, in Brasilien, Sie haben, glaube ich, gesagt, jetzt 1.000 Firmen, die noch switchen müssen. Kann man sich das vorstellen? Was für einen Zeitraum sprechen wir denn da, wenn sozusagen das kontinuierlich tatsächlich auch gemacht wird?
Ja, die Drohung von SAP ist, dass der Support für die Alt-Flip-Versionen ab 2030 wegfällt. In der Regel strecken sie das ja dann noch mal ein bisschen. Nichtsdestotrotz bis 2030, wahrscheinlich spätestens 2033, müssen diese 1.300 Installationen auf SAP anwenden. Also durchaus ein dynamischer Markt, der danach mit den nächsten Aktualisierungen sich dann sicherlich fortsetzt. SAP-Implementierung und Migration ist ja ein permanentes Geschäft seit 30 Jahren.
Ist denn Brasilien auch so ein bisschen gedacht sozusagen als Basis für eine weitere Expansion, vor allen Dingen in Südamerika?
Ja, also SAP ist für uns ein Door-Opener. Also erst einmal in Sektoren, auch außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche in Brasilien. Das haben wir 15 Millionen Euro Umsatz erworben. Das ist jetzt 2% des GFT-Geschäftes. Das macht natürlich noch nicht so viel aus. Aber da die Kunden upgraden müssen, es gibt eben einen klaren Wachstumspfad. Und in Lateinamerika und Südeuropa ist der Markt etwas weniger umkämpft als zum Beispiel in Deutschland und in den USA. Deshalb sehen wir hier für uns großes Potenzial.
Kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Im ersten Halbjahr der Umsatz leicht gestiegen, aber das EBIT dagegen deutlich zurückgegangen. Was waren denn aus Ihrer Sicht da die wichtigsten Gründe für diese Entwicklung oder gegensätzliche Entwicklung?
Ja, also war ja so der Aufhänger für unseren Call heute. Und wir können, glaube ich, sagen als GFT, dass wir im ersten Halbjahr und auch in der Prognose fürs Gesamtjahr grundsätzlich eine solide Entwicklung ausweisen mit drei relevanten Ausnahmen. Und auf die will ich kurz eingehen, da muss ich tiefer gehen. Unsere größte Herausforderung ist derzeit unsere Einheit in Großbritannien, wo wir einen Turnaround einleiten müssen. Die Einheit ist seit 24 bei Umsatz und Ergebnis rückläufig. Die Entwicklung hat sich dieses Jahr leider nochmal beschleunigt. Wir haben uns bereits Anfang des zweiten Quartals diesen Jahres vom lokalen Manager getrennt und ein Kollege aus unserem Group Executive Board hat die Leitung fulltime übernommen. Die wesentlichen Herausforderungen in UK bei uns liegen in der schwachen Auslastung lokaler Ressourcen, unserer lokalen Mitarbeiter, relevante Restrukturierungsmaßnahmen, die daraus folgten, haben Projektverschiebungen und Projektverluste. Also das volle Paket. In Summe wird die Einheit dieses Jahr fast 30 Millionen Euro weniger Umsatz machen als im Vorjahr. Noch gravierender 13 Millionen weniger Vorsteuerergebnis. Durch den Turnaround, durch die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, erwarten wir aber, dass die britische Einheit im nächsten Jahr a. nicht mehr schrumpft und b. wieder eine positive, mittlere, einstellige Marge erwirtschaftet. Das war Nummer eins. Die zweite Herausforderung, die liegt in unserem Produktbereich, genannt Software Solutions. Hier führen wir unsere anhaltenden Investitionen nicht zu den erwarteten Umsatzsteigerungen, die wir uns vorgenommen haben, was am Ende zu einem Verlust liegen beim Umsatz 3, beim Ergebnis 5 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Wir haben seit Q1 diesen Jahres ein neues, sehr professionelles Management installiert, das jetzt die Balance aus Investments in die Produkte und Umsatzentwicklung herstellen wird. Für das nächste Jahr erwarten wir eine Stabilisierung beim Umsatz und eine spürbare Verbesserung bei der Profitabilität, wenngleich wir weiterhin in unsere Softwarelösungen investieren werden. Hier handelt es sich um Softwareprodukte. Und die dritte Herausforderung, die kommt vom starken Euro. Die GFT erwirtschaftet, wir haben es gesprochen, 60% außerhalb des Euro-Raumes. Okay, ist ja auch außerhalb des Euro-Raumes. Und die Aufwertung des Euro gegen eigentlich jede Währung weltweit, den Dollar, den kanadischen Dollar, aber vor allem die südamerikanischen Währungen, trifft uns spürbar. Darum mussten wir unsere Umsatzprognose im aktuellen Wechselkursen um 30 Millionen gegenüber der ursprünglichen Prognose zu nehmen. Oder wenn man es anders ausdrückt, in konstanter Währung bis Jahres 2024 läge unsere Umsatzprognose um 30 Millionen Euro.
Kommen wir nochmal zur Prognose. Was konkret erwarten Sie jetzt für dieses Jahr?
Wir erwarten für dieses Jahr einen Umsatz von 885 Millionen Euro, ein operatives EBIT, EBIT adjusted nennen wir das, von 65 Millionen Euro und ein EBITDA von 45 Millionen Euro. Wobei man sagen muss, dass alle anderen Einheiten jenseits dieser drei Felder, die ich gerade besprochen habe, einen sehr positiven Trend aufweisen. Also im ersten Halbjahr konnten wir unsere Umsätze trotz dem Gegenwind bei der Währung in Nordamerika um 14% steigern, in Lateinamerika um über 20%. Also in diesem Markt, Americas, läuft es sehr gut. Auch bei der Marge sind wir nicht weit entfernt von unserer Zielmarge für das Jahr 2029. Die liegt bei 9,5%. Americas sehr solide. Europa dieses Jahr etwas rückläufig im ersten Halbjahr bei leichtem Margendruck. Das Gesamtjahr sehen wir eher flat für Europa. Summa summarum sind wir damit für die 25 nicht zufrieden, aber wegen diesen Baustellen. Haben aber die nötigen Maßnahmen implementiert, die Schwachstellen für 26 so zu beseitigen, dass man dann in 26 wieder die Umsatz- und Ergebnisdynamik der Gruppe sieht.
Nun ist ja Ihre Aktie aufgrund der Prognoseanpassung nach unten deutlich abgestraft worden. Wie planen Sie denn jetzt, um sozusagen das verloren gegangene Vertrauen im Markt wieder zurückzugewinnen, gerade jetzt auch mit Blick auf die Performance des zweiten Halbjahres? Wie schätzen Sie das ein? Können Sie im zweiten Halbjahr hier vielleicht noch einige, sagen wir so, Impulse setzen?
Ja, also Sie haben recht, die Kursreaktion nach der Gewinnwarnung war deutlich. Unser Ansatz war es schon immer, ich mag das schon ein paar Jahre, transparent zu kommunizieren. Wir haben diese Problembereiche, die jetzt hochgekommen sind, in dieser Ausprägung nicht erwartet. Entsprechend haben wir sehr, sehr transparent kommuniziert. Das hat uns vor dem Aktienkursrückgang nicht beschützt, aber diese transparente Kommunikation werden wir aufrechterhalten. Unsere Analysten haben ihre Kursziele leicht zurückgenommen und uns weiterhin auf Kaufen belassen. Sie haben dabei hervorgehoben, dass die aktuelle Gewinnanpassung eben auf diese konkreten Turnarounds zurückzuführen ist. Wichtig, und das werden wir auch in der Kommunikation in dem zweiten Halbjahr in den Vordergrund stellen, die optimistischeren Kursprognosen der Analysten, die orientieren sich an den intakten mittelfristigen Trends des GFT-Geschäftes und an der konsequenten Implementierung unseres 5-Jahres-Plans. Da lassen wir uns auch von 2 Turnarounds, die wir operativ umsetzen müssen, nicht abbringen. Und genau diesen Teil, alles, was sehr, sehr gut funktioniert, werden wir in den nächsten Meetings, Analystenkonferenzen, die jetzt im zweiten Halbjahr kommen, in den Vordergrund stellen, weil dies das Wachstum der kommenden Jahre am Ende antreibt.
Würden Sie noch mal bitte skizzieren, wie denn Ihre mittelfristige Planung bzw. Ihre Ziele aussehen?
Jawohl, also wir haben uns für das Jahr 2029, also 5-Jahres-Plan, ein Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro und eine operative EBIT-Adjusted-Marge von 9,5% vorgenommen. Es ist das Jahr 25 nicht gerade der optimale Start, wegen dem Gegenwind auf der Umsatzseite in UK und Euro. Aber wir sehen uns immer noch on track für dieses Ziel.
Wenn man sich jetzt nicht nur Bilanz, sondern Struktur anschaut, gibt es denn Bereiche, auch technologische Bereiche, wo Sie sagen, also da möchten wir uns noch, also über KI und Robotik hinaus, noch ein bisschen stärker engagieren oder das sehen wir als möglichen Trend für unsere Arbeit, womit wir uns beschäftigen müssten?
Ja, grundsätzlich können wir sagen, dass die technologischen Trends intakt sind. GFT war immer Supporter unserer Kunden bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Prozesse. Man kann sich vorstellen, Banken und Versicherungen haben über die Jahre sehr, sehr viel optimiert in ihren Prozessen. Und Filialen werden unbedeutender, der gesamte digitale Zugang wird immer wichtiger. Und dies ist der Markt von GFT. Das Wachstumspotenzial ist da, die generative AI, die Cloudifizierung, die Kunden immer noch nicht abgeschlossen haben in diesem Cloudifizierungsprozess, die meisten Kunden mittendrin. Digital Assets, Digital Money sind alles Trends für die nächsten 5 bis 10 Jahre. So gesehen fühlen wir uns von den technischen Trends her sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben Partnerschaften, wir gehen frühzeitig Partnerschaften mit führenden technologischen Produktanbietern in diesen Bereichen ein und bieten das dann unseren Kunden an, und zwar auf unserer gesamten Plattform weltweit. Wir sind sehr stark bei Banken, Versicherungen. Was wir in Spanien verkaufen, können wir kurz darauf in Kanada, in den USA, in Brasilien anbieten oder umgekehrt. Diese Plattform werden wir weiter nutzen und ausbauen.
Gibt es eigentlich geografisch gesehen noch irgendwelche blinden Flecken, wo Sie sagen, also das können wir uns mittel- bis langfristig auch noch vorstellen, das in unser Portfolio mit aufzunehmen oder zu verstärken?
Jein, wir haben uns im Fünfjahresplan, die gibt es logischerweise, wir sind tätig in Europa, in den USA, nicht in allen Märkten, in Südamerika in einigen, in Nordamerika hat es nicht so viele, da sind wir in allen tätig. Wir haben nicht viele weiße Stellen, aber für die nächsten 5 Jahre haben wir uns vorgenommen, die bestehenden Märkte zu stärken und nicht in weitere Länder zu exportieren. Ab unserer M&A-Strategie wird dem folgen, wir werden keine weiteren Länder hinzukaufen, wir werden eher Firmen wie die eben schon besprochene Megawork-Firma, die SAP-Implementierung in Brasilien anbietet, ergänzen. Wir wollen also die bestehenden GFT-Märkte skalierbarer machen, effizienter machen, größer machen, wo die Zukäufe in bestehenden Märkten werden auch dazu beitragen. Also keine Expansion in weitere Länder derzeit. Die nächsten 5 Jahre Konsolidierung, was wir haben, Wachstum in diesen Märkten. Die Zielsetzung in 5 Jahren können wir mit diesen Märkten erreichen. Allein der US-Markt bietet großes Potenzial.
Wenn wir noch sozusagen auf den US-Markt zu sprechen kommen, haben Sie eigentlich oder sehen Sie eine Problematik in der derzeitigen Zollpolitik?
Ja, die verunsichert natürlich. Und jetzt weniger direkt auf uns, weil Services, die wir hier erbringen, auch grenzüberschreitend erbringen. Also wenn wir in die USA liefern, liefern wir aus Südamerika und aus Polen und aus Indien. Darauf gibt es keine Zölle. Services unterliegen keinen Zöllen. Das ist derzeit nur Gütern, Zölle zu entrichten haben. Aber unsere Kunden sind betroffen. Und natürlich gab es in Amerika die Diskussion, die gibt es immer noch, wird es denn nach der Zolldiskussion Inflation und vielleicht auch schwächeres Wachstum geben? Momentan schaut sich ganz danach aus, aber ich glaube, the jury is out. Das müssen wir abwarten. Wir haben trotz der Zolldiskussion, und die geht ja jetzt auch schon 3-4 Monate, immer noch eine stabile Nachfrage in all unseren Märkten, vor allem auf der Americas-Seite, in den USA selber. Also dort haben wir keinen Druck verspürt. Ich glaube, die Amerikaner sind auch an vielen Stellen derzeit sehr, sehr bullisch für ihren lokalen Markt. Entsprechend wird das wahrscheinlich unser am stärksten wachsender Markt dieses Jahr sein.
Herr Dr. Rutz, herzlichen Dank für das Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns in die Wachstumsstrategie von GFT gegeben haben. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Glück, dass Sie das auch alles umsetzen können, und ich hoffe, Sie beim nächsten Mal hier auch wieder begrüßen zu können. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Müller. Danke.
Ja, und das war Nebenwertewelt im Gespräch mit Dr. Jochen Rutz von GFT Technologies. Wenn Sie erfahren möchten, wie sich Tech-Dienstleister in turbulenten Zeiten behaupten und weiterentwickeln können, dann lohnt sich dann auch der Blick auf unsere früheren Episoden. Und natürlich sehr gern den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss.